Liebe Studierende, willkommen zurück zum Podcast 5 Minuten Kriminologie. Heute widmen wir uns dem Fachgespräch, was jetzt demnächst folgt, und zwar unter anderem in der Kombination Führungslehre-Kriminologie. Da habe ich jetzt jemanden hier sitzen bei mir im Büro, den Bastian Schmidt, der unterrichtet unter anderem auch Kriminologie und Führungslehre. Und mit Bastian würde ich mich über dieses angehende Fachgespräch oder was da zumindest jetzt bald kommt, mal unterhalten. Und vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen, Basti.
Ja, grüß dich Felix, danke für die Einladung. Ja, Bastian Schmidt, Dozent für Kriminologie und Führungslehre, also die besonders relevanten Fächer aus unserer Sicht natürlich, an der HSBV NRW, Abteilung Köln, hier am Studienort Aachen. Ich bin verheiratet mit einer Kriminalbeamtin. Das Schöne daran ist, dass ich also im Wohnzimmer abends immer noch den täglichen Austausch in die Praxis habe, obwohl ich hier fest an der HSBV bin. Bin 2003 zur Polizei gegangen, vorher an der Uni Duisburg-Essen Sozialwissenschaften studiert und habe in der Polizei einige Bereiche durchlaufen, vom Wachdienst über die Bereitschaftspolizei Hundertschaft, über kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung bis hin zum höheren Dienst als Kriminalinspektionsleiter, bevor ich dann hier in meiner Traumfunktion an der HSBV geendet bin, möchte ich sagen. Ja, das zu mir.
Vielen Dank. Das heißt, du hast schon einen sozialwissenschaftlichen Background, kann man so sagen. Also bist auch Sozialwissenschaftler und Polizist.
Genau, sozialwissenschaftlich angehaucht, dann zur Polizei gegangen. Insofern schlagen da zwei Herzen in meiner Brust, die ich natürlich wunderbar hier an der HSBV dann vereinen kann. Ne?
Finde ich super. Schön. Ja, was ist denn überhaupt Führungslehre? Ich hatte letztes Jahr Fachgespräche in Kriminologie und Kriminalistik, Kriminologie und Soziologie. Das ist den meisten ja ein Begriff. Also wenn man da auch jetzt fachlich diskutiert, dann wissen die meisten, was Kriminalistik ist und die wissen auch, was Soziologie ist. Aber was ist denn Führungslehre? Das ist, glaube ich, vielen kein Begriff, der so eindeutig ist.
Ja, was ist Führungslehre? Das ist ja doch ein relativ polizeispezifisches Fach, das früher auch mal Management geheißen hat. Jetzt wieder umfirmiert wurde zur Führungslehre. Diese Frage stelle ich auch den Kommissaranwärterinnen relativ zu Beginn der Lehrveranstaltung. Und nicht selten höre ich dann, dass es vielleicht darum geht, dass die Kommissaranwärterinnen auch zu Führungskräften ausgebildet werden sollen. Das ist natürlich in dem Stadium, in dem sie sich jetzt in ihrer beruflichen Laufbahn befinden, so noch nicht angedacht. Also bei der Führungslehre geht es eher darum, dass junge Beamtinnen und Beamte verstehen sollen, wie Führungsentscheidungen zustande kommen. Also wie Führung funktioniert. Was Führung überhaupt soll. Ja? Ein System der Über- und Unterordnung ist ja kein Selbstzweck, sondern es dient ja im besten Fall dazu, dass man bei der Polizei gemeinsam polizeiliche Ziele erreichen kann. Wenn man sich das Curriculum mal anschaut, dann werden dort zunächst einmal 4 Punkte als Hauptbestandteile beschrieben. Also einerseits das kooperative Führungssystem, dann polizeiliche Fachstrategien, die Wirksamkeit von Erfolgsfaktoren und Qualitätsmaßstäben. Und last but not least, Belastung im Arbeitsplatz in Bezug auf das behördliche Gesundheitsmanagement. Ich fasse das Ganze mal gern zusammen, wenn ich den Kollegen sage, eigentlich sollen sie ihre Organisation, die Polizei Nordrhein-Westfalen, kennenlernen und noch besser verstehen.
Das bedeutet aber auch, dass die schon wissen oder zumindest dann kennenlernen, dass Führungslehre sie jetzt nicht automatisch qualifiziert zum Führen, sondern dass es dann tatsächlich eher um die Nachvollziehbarkeit und Transparenz gewisser Entscheidungen auf Management-Ebene, um jetzt in der Business-Sprache oder so, wie das früher ja auch hieß, Management-Lehre oder Management, das zu verstehen, richtig?
Natürlich, sie sollen ihre Rolle in der Polizei verstehen und der eine oder die andere wird früher oder später auch natürlich vielleicht schon nach dem Studium auch als Streifenführer möglicherweise fungieren, wenn also zwei junge Beamte gemeinsam Streife fahren, ist das durchaus möglich, dass man auch da schon in gewissermaßen Führungsentscheidungen treffen muss. Das hat natürlich mit formaler Führung noch nichts zu tun. Also es geht um ganz viele Dinge. Es geht darum, wie ist die Architektur der inneren Sicherheit strukturiert in Nordrhein-Westfalen? Wie ist die gesamte Organisation in ihrer Hierarchie aufgebaut, behördenübergreifend, aber auch in den einzelnen Kreispolizeibehörden? Also wer hat was zu sagen und warum? Was bedeutet Strategie? Ja? Kurz gefasst ist Strategie ja die Identität einer Organisation oder eines Unternehmens. Wenn ich das klären möchte, kann ich mir die Frage stellen, wer bin ich und was will ich? Das würde dann eine Strategie ausdrücken. Und hier geht es vor allem darum, dass wir als Polizei eben nicht im luftleeren Raum agieren. Wir können und dürfen zum Beispiel Fragen nach dem, warum machen wir dieses oder jenes, weil wir das schon immer so gemacht haben, beantworten. Das ist übrigens meiner Meinung nach eine Unantwort. Und wenn ein junger Kollege oder eine junge Kollegin so eine Antwort bekommt, wenn sie einen Tutor zum Beispiel fragt, warum Dinge so oder so gemacht werden, dann sollte man das sofort hinterfragen.
Sehe ich auch so, ganz genau. Gerade das zeigt ja zumindest, wenn ich es dann auch hinterfrage, dass ich reflektiert dann auch agiere. Und weil wir es immer so gemacht haben, ist ja gerade bei so einem Beruf wie der Polizei sicherlich keine Antwort, die man so einfach stehen lassen sollte.
Ja, wir müssen hinterfragen. Ja, wir sind aufgefordert, uns gesellschaftlichem Wandel und natürlich auch einer sich ja ständig anders und weiterentwickelnden Kriminalität zu stellen. Und das funktioniert natürlich nur in einem ständigen Prozess, ja, der Erneuerung, verbunden mit dem Versuch, ständig besser zu werden. Wir müssen immer besser werden. Und genau das macht ja den Strategieprozess bei der Polizei aus, der ja einen Schwerpunkt der Führungslehre eben darstellt. Ne? Wir überlegen uns im Großen, also zum Beispiel im Innenministerium, als auch etwas kleiner in einzelnen Kreispolizeibehörden bis hin zum Wachdienst, welche Ziele uns wichtig sind, was wir erreichen wollen. Und ja, dann machen wir uns Gedanken darüber, mit welchen Maßnahmen das wohl wahrscheinlich am besten klappen könnte. Im Anschluss daran arbeiten wir erstmal eine Zeit mit den Maßnahmen in den einzelnen Themenfeldern und dann überprüfen wir, ob wir richtig gedacht haben, also ob unsere Maßnahmen also wirklich erfolgreich sind oder ob wir etwas anders machen müssen. Das ist nicht immer so einfach, denn ja, manchmal löst Kommissar Zufall ein Problem, dessen Lösung wir unseren Maßnahmen zugeschrieben haben, aber die wir eigentlich gar nicht so beeinflussen konnten. Aber meist kann man Erfolge oder Misserfolge tatsächlich relativ gut einzelnen Arbeitsschritten zuordnen. Ja, und dann passen wir natürlich gegebenenfalls unsere Maßnahmen an. Und nun dreht sich das Rad erneut und wir überlegen wieder, ob unsere Ziele weiter verfolgt werden sollen oder ob neue hinzukommen und mit welchen Maßnahmen wir erfolgreich sein werden. Ne, das Ganze nennt man dann auch den Deming-Kreis bzw. den PDCA-Zyklus. Bei der Polizei ist es so, dass wir diesen Zyklus dann auch schriftlich fixieren. Wir machen das, indem wir Sicherheitsprogramme und Sicherheitsbilanzen schreiben. Ja, Programm kann man sich vielleicht vorstellen wie in einem Theater, wo dann ja drin steht, wie der Spielplan aussehen soll, was man sich vorstellt, was man machen möchte. Und Bilanz ziehen bedeutet, sich dann nachher anzuschauen, haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, tatsächlich erreicht. Und wenn man das kleinteilig und detailliert tut, kann man auch ja relativ gut feststellen, ob wir unsere Ziele erreicht haben oder nicht. Und dann stellt sich jedes Jahr heraus, zum Beispiel, dass Behörde A sehr erfolgreich in einem Thema gearbeitet hat. Ja, und vielleicht eine andere Behörde sich in diesem Thema eben etwas schwerer getan hat. Und an dieser Stelle zahlt es sich ja dann aus, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen die Landesoberbehörden als Aufsichtsbehörden, ja, als Bindeglied einerseits zwischen dem Innenministerium und den Kreispolizeibehörden haben und andererseits, dass diese Landesoberbehörden einen sehr guten Blick auf die einzelnen Behörden haben und ihr fachliches Vorgehen sich genau anschauen und sehen können, wer von wem partizipieren kann. Also wir machen Best Practice in Nordrhein-Westfalen, ähnlich wie wenn man im Studium eine Klausur versemmelt hat und dann an den wendet, der die Klausur besonders gut geschrieben hat, mit dem Ziel natürlich zu schauen, was hat der gut gemacht, was ich vielleicht nicht so gut gemacht habe, um dann im Nachschreibefall die Klausur tatsächlich besser zu schreiben. Ja.
Das heißt, die machen schon eine Art Evaluation, wenn wir es mal so wissenschaftlich vielleicht beschreiben wollen. Das heißt, es wird evaluiert, wie waren meine Maßnahmen, wie effektiv, wie effizient ist das Ganze, um dann entsprechend das Ganze auch anzupassen, ja?
Natürlich, das geschieht hochprofessionell, ja, und das ist eine Zusammenarbeit quer das ganze Land in den Polizeibehörden, die teilweise in Vergleichsgruppen agieren, also sich vergleichen mit ähnlichen Behörden, wo man dann nachher schauen kann, was ist wo wie gelaufen, wie sind Zahlen erreicht worden über die Landesoberbehörden und natürlich maßgeblich das Innenministerium, was ein Hauptbestandteil der Strategie natürlich im Land auch dann bestimmt, ja. Um jetzt wieder zurück zur Führungslehre zu kommen, ist es natürlich wichtig, den Kollegen zu vermitteln, mit was für einem Führungssystem wir denn derart erfolgreich sein wollen bei der Polizei. Und das ist halt eben bei uns das kooperative Führungssystem, auch KFS abgekürzt genannt. Und das ist ein Führungssystem, dessen Wichtigkeit eben damit unterstrichen wird, dass es sogar Eingang in die PDV 100, also eine Dienstvorschrift mit bindendem Charakter gefunden hat. Und wenn wir kooperatives Führungssystem uns auf der Zunge zergehen lassen, dann heißt kooperieren übersetzt ja nichts anderes als zusammenarbeiten. Das wiederum bedeutet, dass Führende und Geführte, also Führungskräfte und Mitarbeiter, in dem Fall auf jeden Fall zu Beginn der Karriere die jungen Kolleginnen und Kollegen, also Ziele gemeinsam erreichen sollen. Und dieser Führungsprozess funktioniert eben auch nur als Teamarbeit. Das war nicht immer so. Da hat die Polizei Nordrhein-Westfalen tatsächlich einen weiten Weg zurückgelegt, der noch lange nicht zu Ende gegangen ist und entsprechend dem PDCA-Zyklus, also Plan, Do, Check und Act, ja auch nie zu Ende sein wird, weil wir natürlich auch in diesem Bereich der Führung uns ständig weiter verbessern und entwickeln wollen. Wenn wir also mal schauen, wo wir herkommen, also wie die Polizei etwa der 50er und 60er Jahre sowohl im Innenverhältnis, also im Verhältnis Führungskräfte zu Mitarbeitern, als auch im Verhältnis zum Bürger agiert hat und wie das heute läuft, beziehungsweise meist läuft, dann sind das schon Quantensprünge. Da haben wir uns schon sehr, sehr gut entwickelt. Wenn man mal zurückschaut, da wurden damals ausschließlich eben deutsche junge Männer, die teilweise fast selber noch Kinder waren, ausgebildet und teilweise drangsaliert, möchte man fast schon sagen, von Führungskräften und Ausbildern, die im Krieg sozialisiert wurden und die teilweise noch mit nationalsozialistischem Gedankengut verseucht waren. Das war natürlich zum Scheitern verurteilt. Hier ging es nur um Befehl und Gehorsam, also um Amtsautorität und nicht um gemeinsames Erarbeiten von Erfolg. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, dass dann junge, noch prägbare Menschen in so einem System groß werden, in dem zum Beispiel in Vorschriften festgehalten war, das Gespräch mit dem Bürger ist auf das Notwendigste zu beschränken, ja, dann ist es relativ eingängig, dass ja, dieses schlechte System sich im Innenverhältnis, aber natürlich auch in der Beziehung zum Bürger nach außen negativ auswirkt und sich des Öfteren darin ausdrückte, dass zuerst der Knüppel gesprungen und erst im Anschluss oder gar nicht gesprochen wurde. Das ist natürlich mit unserem heutigen Demokratieverständnis nur sehr schwer zu vereinbaren. Ja, da hat sich also was verändert. Und Gott sei Dank haben eben nicht nur die Studenten der 60er Jahre, also die 68er, wegen aufbegehrt, sondern auch immer mehr Polizeibeamte, die erkannt haben, dass sie eben als Beamte keine Befehlsautomaten, sondern tatsächlich Menschen waren und dass sie auch so behandelt werden wollten. Und mittlerweile besteht ja auch kein Zweifel mehr, dass unsere wichtigste und effektivste Waffe sowohl intern als auch extern das Wort, also Kommunikation ist. Das bedeutet also für die Führungslehre, dass man dort Verständnis schaffen muss. Verständnis für Führung, Verständnis für Führungsprozesse und natürlich auch für die Führungskräfte allgemein. Und auf dem Weg von Entscheidungen im Innenministerium bis hin herunter zur einzelnen Wachdienstbeamtin. Also im übertragenen Sinne, was bedeutet es für mich als Wachdienstbeamter, wenn ein Innenminister oder eine Innenministerin manche Problematiken oder Themen besonders fokussiert? Ja, wenn sie aus fachlichen und natürlich auch aus politischen Erwägungen besondere Beachtung bekommen und mit erhöhtem Ressourcenpotenzial dann auch bearbeitet werden, also viel Energie da reinsteckt. Und wer versteht, also wer ein Verständnis entwickelt hat, der ist wahrscheinlich auch kritikfähig, also in der Lage, sowohl Kritik zu empfangen und konstruktiv dann umzusetzen und tatsächlich des Weiteren natürlich auch selber konstruktiv an Führungskräften, aber auch an Kollegen und auch an dienstlichen Vorgehensweisen natürlich aus fachlichen Gesichtspunkten zu üben.
Als kurze Zwischenfrage, weil jetzt tauchten ja für mich als jemand, der jetzt keine Führungslehre unterrichtet und auch nicht so drinsteckt in der Thematik, ebenso Begriffe auf, das Innenministerium hat eine gewisse Strategie, ja, und es gibt Sicherheitsprogramme. Unterscheiden sich denn diese Sicherheitsprogramme auch in den Behörden? Also je nach, ich sag mal, geografischer Lage oder je nach Problemlage mit Bezug auf Kriminalität? Oder ist das einheitlich für ganz Nordrhein-Westfalen, dass wir sagen, wir haben ja ein Programm und das wird so durchgezogen?
Ja, das unterscheidet sich, Gott sei Dank. Also wir haben natürlich einerseits eine sogenannte Fachstrategie, ja, wo man sich für das ganze Land überlegt hat und im Laufe der Zeit das auch immer wieder anpasst und verbessert, wie können wir erfolgreich Polizeiarbeit leisten. Und es gibt einfach gewisse Handlungsschritte, die sind in Höxter gleich wie auch in Minden-Lübbecke, wie auch in Köln oder Aachen. Aber natürlich würde es keinen Sinn machen, wenn eine Behörde wie Köln nach völlig identischen strategischen Maßstäben von A bis Z arbeiten würde, wie zum Beispiel Olpe, weil ganz andere Voraussetzungen sowohl von der Bewohnerstruktur wie auch von der geografischen Lage gegeben sind. Insofern ist es gut, dass wir nicht nur eine Fachstrategie haben, in der vom Land Nordrhein-Westfalen, also vom Innenministerium, gewisse strategische Dinge auf alle Behörden übertragen werden, sondern dass jede Behörde aufgefordert ist, sich auch dazu noch eine eigene Behördenstrategie zu geben, also zu schauen, wo sind unsere Schwerpunkte, wo sind vielleicht Probleme, die eine Kreispolizeibehörde Olpe hat, die Köln im Gegenzug nicht hat und umgekehrt. Also dass man dann auch da Behörden flexibel noch reagieren kann.
Könnte mir zum Beispiel vorstellen, in Münster ist vielleicht, ohne es jetzt zu überprüfen, der Fahrraddiebstahl ein anderes Thema als vielleicht in Wuppertal mit den Bergen.
Ganz genau, das ändert sich möglicherweise natürlich jetzt in Zeiten des E-Bikes, wo man auch in Wuppertal vortrefflich Fahrrad fahren kann.
Okay, ich glaube, dann habe ich etwas besser verstanden jetzt, was Führungslehre ist, wo es auch herrührt und wie wichtig das auch ist, da auch Behörden intern zu unterscheiden. Stichwort Münster oder Wuppertal. Jetzt ist die Polizei ja aber eigentlich eine Organisation, die sich, ich sag mal, vom klassischen Unternehmen doch unterscheidet, weil wir sind nun mal das Gewaltmonopol oder das Gewaltmonopol wird zumindest durch die Polizei ausgedrückt oder ausgelebt auch. Und das muss ja auch so sein. Und sie leben natürlich dann in einer Art Gefahrengemeinschaft, also hat besondere Konstellationen, die hier schon so wirken auf die Organisation der Polizei. Ja? Also Stichwort Gewaltmonopol, Gefahrengemeinschaft, besondere Gefahren des Berufsalltags, die vielleicht andere Berufe nicht so haben. Ist das bei der Führungslehre wichtig zu beachten, dass wir unter diesen besonderen Bedingungen arbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind bei der Polizei eine Gefahrengemeinschaft. Die Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam draußen Einsätze wahrnehmen, befinden sich des Öfteren in Gefahr. Und da unterscheidet sich natürlich die Polizei in ihrer Organisationskultur deutlich, zum Beispiel von der Versicherungsgesellschaft. Das ist auch gut und richtig, muss man klar sagen, sonst wären wir wahrscheinlich auch nicht arbeitsfähig. Aber das hat eben nichts mit blindem, toxischem Chorgeist zu tun, der sich gegebenenfalls demokratischen Gedanken und gesellschaftlichem Wandel möglicherweise entgegenstellt. Das ist auch ein wichtiger Teil der Führungslehre, denn ja, nur mit mündigen und kritikfähigen, aber auch kritischen Beamten kann die Polizei sich weiterentwickeln und sich eben gesellschaftlichen Problematiken und dem Wandel allgemein stellen und auf lange Sicht dann auch erfolgreich sein, das, was man ja mit Strategie im sein möchte, nämlich erfolgreich. Und hier kommt auch eben dann wieder, und jetzt spiele ich den Ball schon fast wieder zurück, die Kriminologie ins Spiel. Denn die Kriminologie will ja auch ganz viel Verständnis auf verschiedenen Ebenen schaffen und muss es auch. Das ist eine ihrer Aufgaben. Und diese beiden Fächer haben da eine Menge gemeinsam. Hier gibt es also jede Menge Schnittpunkte, die man auf den ersten Blick vielleicht so nicht erkennen kann. Die hintergründige Kriminologie lädt ja geradezu ein, Fragen zu stellen und Prozesse zu überprüfen. Weit vor der formellen Kriminalität beginnt die Kriminologie ja, sich schon für abweichendes Verhalten zu interessieren. Und wenn für den Kriminalisten der Fall gelöst ist und zu den Akten gelegt wurde, hört die Kriminologie ja nicht auf zu bohren und nachzufragen. Und das hört sich nicht nur unbequem an, das ist es sicherlich auch oft und das muss auch so sein. Jetzt müssen die Kriminalisten vielleicht mal kurz weghören, denn ich zeichne ja ganz bewusst manchmal ein überspitztes Bild, wenn ich diese beiden Geschwisterwissenschaften, Kriminologie und Kriminalistik, beschreiben möchte, nämlich mit einem Blick ins Kinderzimmer. Und da ist für mich der Kriminalist eben der kleine, dicke Bruder, der auf dem Boden im Kinderzimmer mit seiner Eisenbahn spielt. Und die Eisenbahn wäre dann synonym für das formelle Strafrecht, dem wir als Polizei natürlich im Rahmen des Legalitätsprinzips verpflichtet sind. Und der damit ausgefüllt und zufrieden ist. Der spielt mit seiner Eisenbahn und ab und zu kommen die Eltern herein und dann nehmen sie mal einen roten Waggon weg und dann gehen sie wieder raus und kommen wieder rein. Dann kriegt er einen gelben oder einen blauen Waggon und er spielt einfach mit seiner Eisenbahn weiter. Und das ist das System, in dem er sich bewegt. Und die Kriminologie ist hingegen die hochgewachsene Schwester mit einer dicken Brille, die zudem auch noch auf einem Stuhl steht und das ganze Zimmer überwiegt. Das ganze Kinderzimmer und ja, natürlich sieht sie auch die Eisenbahn, also das System, in dem der kleine Bruder sich bewegt, aber sie sieht viel mehr. Sie sieht den Kleiderschrank, sie sieht unter das Bett, sie kann aus dem Fenster hinausschauen. Manchmal schaut sie sogar aus der Zimmertür hinaus und beobachtet die Eltern in der Küche, die sich da gerade überlegen, ja, welchen Waggon der Sohn als nächstes zum Spielen bekommen soll. Die Kriminologie blickt über den Tellerrand und stellt dann kritische Fragen. Und das ist auch ihre Aufgabe, die zutiefst demokratieschützend ist. Ebenso wie eine positive, gute Führungskultur. Und hier sind wieder die Gemeinsamkeiten ein Stück weit, die ich da erkenne. Denn eine gute Führungskultur vermittelt ein positives Menschenbild. Das immer wieder neue Zusammentreffen mit schwierigen und im wahrsten Sinne des Wortes teilweise asozialen Menschen kann zu einer Schieflage eben des Blickes von Polizeibeamtinnen auf die Gesellschaft führen. Und das ist unglaublich wichtig, dass sich Polizeibeamte immer wieder vor Augen führen, dass nur ein kleiner Teil der Menschen und somit natürlich nur ein kleiner Teil der Gesellschaft sich derart problematisch verhält. Ja, also nur einen kleinen Teil haben wir tatsächlich immer wieder zu tun. Und wenn man da den Blick auf die Dinge verliert und sich nicht hinterfragt, dann ist möglicherweise Zynismus nicht weit und dann kann es zu einem Wir-gegen-die-Gefühl kommen. Und genau das ist unter anderem auch die Aufgabe von fürsorglichen Führungskräften, dass sie ein positives Menschenbild weitertragen und dass sie das in der Organisation auch so verankern, dass sie es schaffen, damit eine Form von Resilienz gegenüber Zynismus zu schaffen. Ja, und da sind eben die Überschneidungen der beiden Fächer, weil ich denke, dass beide da ja einen guten Teil dazu beitragen können, dem entgegenzuwirken. Also sehen wir, dass Kriminologie und Führungslehre viel mehr gemeinsam haben, als nur zum Beispiel die Auseinandersetzung mit jetzt Kriminalstrategien oder politischen, strategischen Fragen oder fachlichen Überlegungen. Aber du wolltest ja eigentlich über unsere Prüfungsform, über unsere gemeinsame Prüfungsform, das Fachgespräch sprechen.
Genau. Aber jetzt habe ich ja zumindest schon mal verstanden, was ist Führungslehre. Und ich habe auch verstanden, auch wenn inhaltlich vielleicht jetzt nicht direkt so wie bei Kriminalistik oder der Soziologie, wie ich da letztes Jahr schon Podcasts gemacht habe, die Überschneidungen da sind. Sie sind zumindest auf einer Art Metaebene, was Nachvollziehbarkeit, Transparenz, Verständnis von gewissen Prozessen, bei der Kriminologie sind es eben Prozesse der Kriminalität und hier sind es Prozesse in der Führung, dass da schon Überschneidungen sind und dass man das natürlich auch in einem gemeinsamen Fachgespräch prüfen kann. Und ich werde natürlich auch häufig gefragt, was kann man denn oder was fragt man denn in Führungslehre? Was könnte der uns denn da fragen? Und da würde ich jetzt einfach mal den Ball wieder an dich geben. Wie würde für dich denn, weil was kann der fragen, hängt natürlich auch immer ab von der Dozentin und dem Dozenten und was er gelehrt hat. Aber wie sieht ein gutes Fachgespräch aus deiner Sicht denn in Führungslehre, Kriminologie aus?
Ja, was kann er fragen oder was kann sie fragen? Das hängt ganz eng zusammen natürlich mit dem Stoff, der vermittelt wurde. Der ergibt sich aus dem Curriculum. Das wäre mal ganz oberflächlich vorsichtige Beantwortung deiner Frage. Ein gutes Fachgespräch aus meiner Sicht ist im besten Falle tatsächlich ein Gespräch und eben nicht eine standardisierte Abfrage von auswendig gelernten Inhalten aus den Lehrveranstaltungen. Und eine gute oder sehr gute Note vergebe ich insbesondere gerne dann, wenn ich Verständnis erkenne. Verständnis, was wieder ganz viel zu tun hat, auch tatsächlich mit den Inhalten von Kriminologie und Führungslehre. Auch der Versuch, wenn ich den Versuch erkenne, dass jemand etwas verstehen möchte und dann möglicherweise sich im Fachgespräch daraus eine kritische Diskussion ergibt, kann das zu guten Ergebnissen führen. Denn das ist für mich viel mehr wert als kurzfristig ausgelernte Daten, die nach Verlassen des Gebäudes das Kurzzeitgedächtnis dann auch schon wieder verlassen haben.
Das heißt im Prinzip, wenn ich als Studierender zeige, dass ich das verstanden habe, was hier passiert, mit Blick auf Führungslehre, Kriminologie, dass ich zeigen kann, hier geht es um Verständnis von Prozessen, vielleicht möglicherweise auch mal, wenn ich mich gerade im Teil der Kriminologie befinde und eigentlich jetzt, in dem Fall wäre es mit mir, also mit dem Kriminologie-Dozenten, die Fragen beantworte, dass ich zwischendurch auch mal rüberspielen kann, den Ball in die Führungslehre, dass ich sagen kann, das ist ja auch bei Führungslehre relevant, um Prozesse zu verstehen, wenn ich gerade zum Beispiel über Kriminalitätstheorien und das Verständnis zur Kriminalität oder den Ursachen von Kriminalität darzulegen versuche.
Ja, da es eine Modulprüfung ist, wo eben alle drei Fächer, also Psychologie, Führungslehre und Kriminologie, Bestandteil sein können, ist das natürlich genau das, was wir sehen wollen. Also wenn es jemand schafft, da im Fachgespräch Verknüpfungen herzustellen und dann möglicherweise die Antwort sogar dreidimensional zu geben und den Ball dann in verschiedenen Spielfeldern bewegt, das wäre natürlich ganz hervorragend.
So würde ich mir zumindest auch eine Prüfung in dem Fach oder in der Kombination auch vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass das gut klappt. Ich sage meinen Studierenden auch häufig immer, gucken Sie doch mal, was sich möglicherweise damit auch verbinden lässt. Wie gesagt, wenn Kriminalitätstheorien, also Ursachen von Kriminalität, thematisiert werden, dann geht es um Verständnis. Und bei Führungslehre geht es auch um Verständnis von gewissen Führungsprozessen. Dann kann man sich das ja schon mal auf seinen internen Spicker im Kopf schon mal schreiben, dass man da eine Brücke bauen könnte. Oder gegen Ende, man hat so ungefähr 7 bis 8 Minuten, glaube ich, beim Fachgespräch pro Fach, dass man da ganz gut überleiten könnte. Und das macht sicherlich eine Prüfung aus, wo wir sagen, okay, die war gut, weil derjenige oder diejenige hat es verstanden. Und es ist nicht einfach nur das, was auf meiner Folie auf Seite 7 stand, an allen 5 Punkten runtergelernt und auswendig wiedergegeben, sondern diejenige oder derjenige hat gezeigt, die haben verstanden, worum es hier geht. Auch wenn sie nicht führen oder direkt irgendwelche wissenschaftlichen Studien in Kriminologie durchführen, wenn sie die Hochschule verlassen.
Ganz genau.
Super, danke dir, Basti. Ich glaube und hoffe, dass das den Studierenden sicherlich hilft. Jetzt haben sie nochmal einen Überblick über Führungslehre bekommen, wo da Schnittstellen sind. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir Spaß gemacht und bis bald.
Bis bald.